So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei, nämlich die Casey. Das wirst du mir gleich mit deinem Nachnamen ausgesprochen. Wird das Creel, also Englisch ausgesprochen? Oder?
Nein, Deutsch, Creel.
Okay, dann hätte ich dich mal fragen sollen.
Genau, noch neu anfangen.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich doch mal den Zuhörenden vor, bitte.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Casey Krier. Ich arbeite als Consultant für digitale Barrierefreiheit und als Softwareentwicklerin. Und manchmal mache ich auch so ein kleines bisschen Aktivismus und versuche irgendwie in öffentlichen Verwaltungen Menschen dahin zu bewegen, Sachen digital zugänglicher zu machen und dass Gesetze eingehalten werden. Und das ist so, womit ich einen Großteil meiner Zeit verbringe gerade.
Du hast, glaube ich, auch irgendwas in Richtung IT studiert, ne?
Genau, ich habe mal Medieninformatik studiert.
Ach, super spannend. Du bist ja selber sehbehindert. Magst du etwas darüber erzählen?
Ja, also meine Sehbehinderung habe ich seit Geburt und da halt in verschiedenen Tests immer wieder festgestellt, so plus minus 5% ist meine aktuelle Sehfähigkeit. Natürlich je nach Situation irgendwie verschieden. Ich persönlich bevorzuge für mich da einfach den Begriff blind, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute einfach grundsätzlich ein bisschen besser verstehen, wie viel ich sehen kann oder das zumindest unter dem Begriff blind nicht überschätzen, was bei mir letztendlich mit meiner Behinderung geht. Also ich sehe nicht so viel, aber ich sehe noch ein bisschen was.
Arbeitest du jetzt primär sehend am Computer oder mit dem Screenreader oder hast du da einen
Screenreader? Ich arbeite ganz überwiegend mit einem Screenreader.
Ah, okay. Spannend. Eine Frage, die immer die Leute interessiert, Windows oder Mac oder Linux?
Ich war ganz lange auf Linux zu Hause, aber bin vor ein paar Jahren zum Mac rübergeswitcht. Und für die Arbeit kommt tatsächlich bei mir auch häufiger mal Windows zum Einsatz. Also ich kenne alle Systeme, nutze alle und schätze alle.
Wie bist du zum Thema digitale Barrierefreiheit gekommen?
Ja, ich glaube, ich habe halt sehr früh durch meine Sehbehinderung angefangen zu erkennen, dass ich mit Computern irgendwie sehr viel machen kann und sehr viel Zugang zur Welt bekommen kann. Ich wurde ja inklusiv beschult, das heißt, ich hatte jetzt nicht unbedingt so viel Kontakt zu anderen Menschen mit Sehbehinderungen damals und habe dann eben relativ früh angefangen zu programmieren und einfach wirklich versucht, meine eigenen Probleme zu lösen. Ich habe dann mal einen Webbrowser programmiert, der mit einer Text-to-Speech-Funktionalität kam, also ganz einfach jetzt nicht wirklich irgendwie was Großartiges, Schwieriges, natürlich keine komplette Webbrowser-Engine. Ich glaube, damals war basierend auf einem Internet-Explorer oder so. Und darüber bin ich dann reingerutscht. Irgendwann kam dann bei mir noch das Thema Gaming dazu. Ich wollte gerne Spiele spielen. Das ging nicht so gut. Habe ich angefangen, kleine Mods zu schreiben, um mir Sachen zugänglich zu machen und dann selbst auf der Basis von Minecraft kleine Minispiele erstellt. Und die konnte ich dann mit anderen Leuten spielen und das hat sich dann ein bisschen entwickelt, ist ein bisschen größer geworden und dann hatte ich letztendlich Zeug für ein paar tausend Leute zur Verfügung gestellt. Das war so mein Weg in Barrierefreiheit und Usability in diesem Technikbereich.
Wie lange arbeitest du jetzt in dem Bereich und was hast du jetzt für aktuelle Projekte, ohne dass wir jetzt Kundennamen nennen müssen?
Also ich glaube, in dem Bereich selbst arbeiten für Geld mache ich seit Anfang 2021 und in meiner jetzigen Selbstständigkeit mache ich seit Ende 2022, also jetzt 2,5, 3 Jahre ungefähr. Noch nicht ganz so lang, wie viele Leute die Urgesteine in der Branche sind. Und ich mache sehr viel mit vor allem NGO-Kundschaft und mit Universitäten zum Beispiel, aber auch die ein oder andere Kultureinrichtung ist auch dabei, also zum Beispiel Museen oder ich hatte auch mal ein Theater, mit dem ich zusammengearbeitet habe und das finde ich super toll.
Das ist ja wahrscheinlich nicht immer ganz einfach, da als sehbehinderte oder blinde Person mit Kunden zusammenzuarbeiten, da ist die Akzeptanz wahrscheinlich unterschiedlich. Wie ist deine Erfahrung da? Ist das... Wird das so akzeptiert oder hast du da eher auch Schwierigkeiten?
Also ich glaube, als ich zuerst angefangen habe, war es noch anders, als es jetzt ist. Also damals war es für mich so, ich habe meine Sehbehinderung tatsächlich irgendwie als Verkaufsargument begriffen für die Dienstleistungen, die ich machen kann, weil es die ja natürlich gar nicht so häufig gibt und auch Alltagserfahrungen damit reinfließen können. Das hatte erstaunlicherweise für mich damals wenig eine Rolle gespielt überhaupt. Und so war das auch mit den Leuten. Ich hatte dann häufiger mal Software vorgesetzt bekommen, die halt nicht irgendwie zugänglich war. Und dann war da auch nicht wirklich Bereitschaft, das irgendwie funktionieren zu machen. Und dann ist halt irgendwann der Moment gekommen, wo ich angefangen habe, selbst mich online ein bisschen politisch zu äußern und so. Und auch ein bisschen Aktivismus eben für mehr Barrierefreiheit zu machen, wo sich meine Kundschaft halt quasi einmal komplett von mir abgewandt hat und ich dann eben NGO-Kundschaft bekommen habe. Und mit dieser Kundschaft jetzt ist es, also zumindest für mich mit meiner Sehbehinderung, ein sehr viel angenehmeres Arbeiten, weil da tatsächlich am Ende Leute sitzen, die tatsächlich gerne was tun wollen und denen das Thema wichtig ist, zumindest in den allermeisten Fällen. Und das finde ich halt deutlich intensiver, deutlich krasser als mit irgendwelchen wirtschaftlichen Akteuren.
Aber du gehst ja auch, wie ich auch, transparent damit um. Also bei dir steht es, glaube ich, auch auf der Webseite relativ deutlich, bei mir auch. Insofern ist das jetzt keine Überraschung für den Kunden. Aber man muss es also auch nicht jedes Mal in jedem Kundengespräch thematisieren, wenn es jetzt keine, also wenn die nicht irgendwas präsentieren oder so, wo man nicht sehen kann, was sie da zeigen, muss man es, glaube ich, auch nicht immer thematisieren. Wie siehst du das?
Genau. Also ja, ich sehe das ganz genauso. Es spielt in den meisten Fällen einfach keine große Rolle, inwiefern ich halt mit Leuten arbeite. Aber es spielt halt schon eine Rolle, inwiefern ich persönliche Erfahrungen in beispielsweise Beratungsgespräche einbringen kann. Und das ist halt schon sehr, sehr sehbehinderungslastig bei mir eben, weil das meine persönliche Erfahrung ist. Und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen Sachen oder Probleme der digitalen Barrierefreiheit eben sehr viel besser begreifen, wenn man ihnen Sachen zeigt, wenn man die Sachen mit anderen vergleicht und wenn man erklärt, was man vielleicht für Gedanken dazu haben könnte.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein großer Vorteil, ne? Diese First-Hand-Experience, die halt die meisten Consultants nicht mitbringen können. Die können immer relativ abstrakt von diesem BCAG-Kriterium und jenem BCAG-Kriterium sprechen, aber die können nicht sagen, ich bin auf diese und jene Herausforderung gestoßen.
Genau.
Wie ist denn deine Erfahrung, wir teilen das mal in zwei Fragen auf, einmal mit der deutschen und einmal mit der internationalen Barrierefreiheits-Community. Fangen wir einfach mit der deutschen an. Ist da die Akzeptanz für Menschen mit Behinderung und für behinderte Consultants vorhanden aus deiner Erfahrung?
Also ich würde schon sagen, dass die Akzeptanz grundsätzlich da ist, so bei zumindest bei den größeren, bei den bekannteren Firmen. Aber ich würde schon sagen, dass Repräsentation irgendwie überhaupt nicht so richtig existiert in dem Bereich. Ich glaube, das kannst du aus deiner eigenen Erfahrung echt gut bestätigen. Dir sind halt wirklich wenige Menschen mit Behinderung, die tatsächlich in diesem Feld arbeiten. So auf my head könnte ich jetzt vielleicht 5 Personen nennen, die eine körperliche Behinderung haben, für die digitale Barrierefreiheit am Ende tatsächlich eine Rolle spielt. Und das ist halt in so einem Bereich, wo, lass es in Deutschland insgesamt vielleicht 500 Leute sein, eine Zahl, die absolut viel zu klein ist dafür, was wir hier tun. Und ich finde auch, dass viele Firmen in der deutschen Branche irgendwie sehr zurückhaltend sind, was irgendwie die direkte Arbeit mit Menschen mit Behinderungen angeht, weil man Leuten doch relativ häufig nicht unbedingt das zutraut, was man vielleicht selbst macht. Also ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch bei einem großen Unternehmen dieser Branche, das kann ich jetzt nicht nehmen, nicht nennen. Da wurde mir von der Führungskraft irgendwie mehrfach unterstellt, ja, ich könnte ja keine Kontrastprüfung oder sowas durchführen in irgendwelchen Testszenarien. Das würde einfach nicht gehen. Ich wäre vielleicht irgendwie zu langsam für irgendwas. Und diese Wahrnehmung habe ich halt, dass sich das doch schon durch die ganze Branche zieht.
Ja, das ist doch meine Erfahrung. Gerade diese großen, ich habe genau die gleiche Erfahrung bei einem anderen Unternehmen gemacht. dass da die Akzeptanz oder das Interesse da mit Menschen mit Behinderung zusammenzuarbeiten nicht allzu groß ist. Bei den kleineren Agenturen ist da vielleicht das zumindest die Akzeptanz der Leute schon eher vorhanden, aber auch da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass da super viele Menschen mit Behinderung beschäftigt werden.
Nee, also tatsächlich sind das halt wirklich nicht viele. Was ich halt gemerkt habe, was in den letzten Jahren irgendwie deutlich deutlich prominenter, deutlich präsenter geworden ist, ist, dass sehr viele Menschen entdeckt haben, dass sie auf irgendeine Art und Weise neurodivergent sind und sich so natürlich berechtigterweise selbst unter das Label behindert setzen. Aber ich würde hier an dieser Stelle also persönlich erstmal überhaupt differenzieren, weil Neurodivergenzen natürlich üblicherweise nicht das typische Zielpublikum von Maßnahmen für digitale Barrierefreiheit sind und man von diesen Behinderungen eben nicht auf eine Sehbehinderung abstrahieren kann, wohingegen es vielleicht von einer Sehbehinderung ausgehend für eine motorische Behinderung schon gehen könnte, weil die typischen Interaktionsmuster mit Software eben mit den verschiedenen Hilfsmitteln relativ ähnlich sind.
Wie sieht der Kontakt mit der internationalen Szene aus? Also ist da mehr Akzeptanz und auch mehr Menschen mit Behinderung?
Also es sind natürlich sehr viel mehr Unternehmen da. Ich weiß nicht, ob es insgesamt mehr Menschen mit Behinderung sind, aber es sind auf jeden Fall sehr viel mehr prominente Menschen mit Behinderung da. Ich glaube, in Deutschland sind wir beide vielleicht diejenigen, die man nennen würde, wenn man nach blinden Leuten in der Barrierefreiheitsbranche fragt. International fallen mir da einige mehr ein, die man da nennen könnte und die wahrscheinlich viel mehr Leute auch tatsächlich kennen. Also ich glaube, die haben da grundlegend mehr Einfluss, aber ich weiß nicht, ob es mehr sind.
Also ob der Anteil höher ist. Also, ja, also von der Zahl her sind es dann mehr. So. Ist meine Internetverbindung unstabil? Ich hoffe, du hörst mich noch. So.
Jetzt wieder.
Okay, jetzt war die Internetverbindung unstabil. Genau, also der Anteil der Menschen mit Behinderung ist höher. Ich hoffe, das hat man noch gehört. In der internationalen Szene, aber wir wissen nicht, ob es mehr sind oder genauso viele.
Ja, also ich schätze mal, prozentual wird es relativ ähnlich aussehen.
Okay. Wenn du einen Wunsch an die Barrierefreiheit-Community hättest, jetzt egal ob die deutsche oder die internationale, was wäre das?
Also ich möchte auf jeden Fall jedes Mal wieder dazu anregen, wirklich irgendwie sinnvolle Arbeit zu machen und halt nicht aus dem Auge zu verlieren, dass man am Ende Arbeit für Menschen macht. Das vergessen vielleicht oder das vergessen meiner Ansicht nach relativ viele Leute häufiger mal. Und die sind dann immer so begeistert, wenn man sagt, ja, oh, da gibt es jetzt mal wieder eine Möglichkeit, mit behinderten Menschen zu reden. Das sollte allerdings der Standard sein und Menschen mit Behinderung müssen halt deutlich sichtbarer werden in dieser Branche, müssen deutlich mehr in den Arbeitsalltag von irgendwelchen Consultants eingebunden werden und da stattfinden. Und nur so kann das irgendwie langfristig funktionieren. Wir haben ja den tollen Leitsatz, nichts über uns ohne uns, der ja von der Behindertenrechtsbewegung immer wieder propagiert wird. Und davon sind wir halt in dieser Barrierefreiheits-Community meiner Ansicht nach extrem weit entfernt. Es gibt ja ganze Verbände, ganz viele große Firmen, wo mit vielen Angestellten nicht eine einzige Person mit Behinderung stattfindet und überhaupt da angestellt ist. Aber die sind dann letztendlich die den kompletten Diskursform, die man als offiziell und als maßgebend dafür betrachtet. Und vielleicht sollten wir am Ende einfach mal wegkommen davon, dass wir sagen, wir sind jetzt hier die, die definieren, was digitale Barrierefreiheit ist, sondern den Ball mal zu den Verbänden zum Beispiel zu schießen und zu sagen, ja, lasst uns das doch mal zusammen erarbeiten. Wir sind hier, wir haben die technische Expertise, wir können das machen. Aber dazu muss man halt auch tatsächlich die technische Expertise haben und es geht halt weit über das hinaus, was man zum Beispiel in WCAG lesen kann. Und das nehme ich halt auch wahr, dass das viele Leute einfach nicht machen. Die machen dann ihre WCAG und BTV-Tests und verbringen quasi den ganzen Tag damit, Software zu testen und machen eben wenig darüber darüber hinaus mit ihren Fähigkeiten, die sie vielleicht haben.
Eine Frage würde mich noch interessieren, ist im Zusammenhang mit der WCAG. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass viele Sachen zwar auf dem Papier eigentlich ganz gut barrierefrei sind, aber eine ganz schlechte User Experience für uns haben, also sowohl mit Screenreader als auch wenn man mit Seres damit arbeitet, dass man einfach, weiß ich nicht, zu viele Tasten gleichzeitig drücken muss oder dreimal klicken muss statt einmal, um eine bestimmte Aktion auszuführen? Und findest du auch, dass das Thema User Experience da einfach zu kurz kommt für unser eins?
Ja, auf jeden Fall. Dazu kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte jetzt gerade vorhin eine Kundin, mit der ich gesprochen habe, die ich zu ihren Webshops beraten habe, wo eben die Aussage von denen war, ja, wir möchten gerne nicht die Kür machen, wir möchten jetzt erstmal nur das machen, dass man es überhaupt irgendwie benutzen kann. Ein Bug, der da war, dass man das Menü quasi überhaupt nicht bedienen konnte auf einer mobilen Ansicht. Also es gab ein typisches Hamburger-Menü, wenn man das ausgeklappt hat, war man in der Fokusfalle und kam da nicht mehr raus. Das Menü konnte man nicht benutzen. Das sind natürlich große Probleme, die man irgendwie sofort feststellen kann. Aber selbst als dieses Problem dann gelöst werden konnte, das war zum Glück jetzt nicht allzu kompliziert, technisch auszubaldowern, war danach die Usability alles andere als gut. Und ich sagte dann auch, ja, Leute werden wahrscheinlich nicht gerne in eurem Shop kaufen, aber es geht jetzt. Und ja, also das passiert sehr häufig. Aber ich glaube, in die andere Richtung passiert es genauso häufig. Also, dass man wirklich sagt, ja, okay, jetzt, das ist vielleicht auf dem Papier nicht so richtig barrierefrei, aber letztendlich kommen wir damit ganz gut klar, wie es eigentlich ist. Hm. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
Ja, beides. Also manchmal mache ich auch reine Screenreader-Tests, wo ich sage, okay, es ist jetzt nicht barrierefrei, natürlich auch für Sehbehinderte zum Beispiel überhaupt nicht, weil sie die Kontraste nicht beachtet haben oder Tastaturfokus halt nicht sichtbar ist, aber es funktioniert jetzt natürlich relativ gut für Screenreader. Das haben wir relativ häufig. Gut, dann wollte ich die Sache abschließen und dich noch fragen, wo kann man dir am besten folgen, außer auf deiner Website?
Also meine Website ist hauptsächlich Business. Wenn mich irgendwer für irgendwas anstellen will, dann wahrscheinlich darüber. Das Gleiche gilt für LinkedIn. Und wer sich ein bisschen über Hintergrundinfos der deutschen internationalen Accessibility-Branche informieren möchte, wer sich ein bisschen dafür interessiert, wie viel Unsinn da passiert, hauptsächlich, dann gerne auf Mastodon. Da bin ich auf chaossocial@kc. Passieren relativ viele spannende Dinge. Und manchmal schreibe ich Artikel für diverse Webportale, wo ich Sachen auseinandernehme.
Alles klar. Dann vielen Dank für das Interview.
Danke für die Einladung.
Und ja, weiterhin viel Erfolg.
Danke.